Ärmate, Men-at-Arms, der 100-jährige Krieg. Die Schlachtreihe war penibel geordnet und gut gedrillt. Die Bögen überragten jeden einzelnen der Männer, die ihn hielten. Über 6 Fuß lange, massive Waffen aus englischer Eibe. Jeder einzelne Handgriff saß. Pfeil aus dem Köcher ziehen, einlegen, Sehne spannen und loslassen. Pfeil aus dem Köcher ziehen, einlegen, Sehne spannen und loslassen. So lange, bis der Kommandant befiehlt aufzuhören oder der Köcher leer ist. Unzählige Pfeile surrten in hohen Bogen durch die Luft und warfen weite Schatten über die Linien des Feindes, bis sie mit leisem Pfeifen auf sie niederprasselten. Es regnete Tod, Pfeilsalve um Pfeilsalve. Es ging gar nicht um Präzision, nicht jeder Pfeil musste treffen. Es ging um einen regelrechten Schauer aus spitzem Eisen, welcher sich in die Feinde Englands bohrte. Flächenbeschuss ohne Erbarmen. Kein Bogen seiner Zeit konnte in Europa die Durchschlagskraft und Reichweite der legendären englischen Langbögen herausfordern. Diese Waffe, so simpel sie auch anmuten mag, entschied ganze Kriege und prägte für Generationen die gesamte englische Kriegsführung. Deshalb wollen wir die heutige Folge eben diesem widmen, dem Mann hinter dem Bogen. Kapitel 1 – Zu den Waffen. Es war gar nicht mal leicht, diese begehrten Soldaten überhaupt aufs Schlachtfeld zu bekommen. Dem englischen König Edward verweigerten die walisischen Bogenschützen sogar die Heerfolge, wenn er sie nicht anständig bezahlen würde. Und zwar im Voraus. Bevor sie das Geld nicht hätten, würden sie keinen Fuß vor die Haustür setzen. Hier zeigt sich ein einfaches Prinzip der Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Die Bogenschützen hatten eine Fertigkeit, die nicht jeder an den Tisch brachte. Sie konnten eben Bogenschießen. Das klingt vielleicht trivial, aber Bogenschießen sieht viel einfacher aus, als es ist. Es ist eine komplizierte Kunst. Und es gingen Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte ins Land, bevor ein Bogenschütze ein wahrer Meister seines Handwerks wurde, falls er es denn jemals wurde. So geriet der König fast in eine gewisse Abhängigkeit zu seinen Truppen, denn er musste ihnen auch etwas bieten, wenn sie ordentlich kämpfen sollten. Das galt für alle Truppengattungen, die etwas wert waren. So bot der Enkel des vorhin erwähnten Edward, er hieß ebenfalls Edward, seinen gesamten Reitertruppen im Jahr 1338 den doppelten Sold von Juli bis November, wenn sie nur den Ärmelkanal mit ihm überschritten. Mit jedem einzelnen Soldaten wurde ein Vertrag geschlossen. Professionelle Anwerber wurden von der Krone angewiesen, im Vorhinein eines Feldzugs eine gewisse Anzahl an Männern für eine Expedition zusammenzusuchen. Das galt als ausgeklügeltes System. Hierdurch konnte der König immer genau den Überblick behalten, wie viele Männer ihm zur Verfügung standen, und durch die Verträge wussten seine Soldaten im Gegenzug konkret, was sie zu leisten hatten. Dazu mussten sie nur selbst lesen können oder jemanden auftreiben, der es eben konnte. Die Vorschriften zum Waffendienst für die Krone waren simpel. Jeder freie Mann im Alter von 15 bis 60 Jahren, der die nötige Bewaffnung besaß, hatte dem König ohne Ausnahme zu folgen, wenn er gerufen wurde. In ihren Dörfern ritten zu solchen Gelegenheiten die Sheriffs ein und trieben die Männer mit Hörnern und Schreien zu sich, wie es in den Quellen heißt. Im Übrigen war jedermann verpflichtet, ein gewisses Waffenset zu besitzen, ansonsten hätten sich viele vor dem Wehrdienst wohl drücken können, indem sie einfach das Fehlen von Waffen als Ausrede genutzt hätten. Es war streng reglementiert, mit welchem Einkommen man welche Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu besitzen hatte. Hierbei war klar, dass die Effektivität der Truppe stark von ihrem Ausbildungsgrad und auch ihrer körperlichen Konstitution abhing. Das heißt in der Praxis, dass die Rekruteure gezielt die stärksten und fittesten Männer für den Kriegsdienst aussuchten. Das klingt auf den ersten Blick mehr als einleuchtend, wurde aber nicht immer und überall so gehandhabt. Warum? Ganz einfach. Zwei starke Hände, die den Bogen führten, waren zwei starke Hände, die am Flug oder an der Sense fehlten. Aus diesem Grund wurden oftmals in den verschiedenen Regionen Europas eher die mittelmäßigen, manchmal sogar die schwächeren Männer eingezogen, um in die Schlacht zu ziehen. Denn deren Fehlen am Hof konnte man vielleicht noch eher verschmerzen, wenn sie dann im Kampf fielen. Jemand mit einem ritterlichen Einkommen musste einen Ringpanzer besitzen, einen Helm, dazu noch Lanze und Schild. Jemand mit einer weniger üppigen Ausstattung musste einfach nur ein Speer, einen Helm und einen Gambeson mitbringen. Ein Gambeson war einfach ein gefüttertes Wams aus gesteppten, also dicht verhärteten und vernähten Material. Dieses sollte einen geringen Schutz bieten. Ein Helm war, wie man immer wieder anmerken muss, das mit Abstand wichtigste Ausrüstungsstück. Wenn man sich nur ein einziges Teil der Rüstung leisten konnte, sollte man unbedingt den Helm nehmen. Teilweise wurden sogar königliche Beamte losgeschickt und unternahmen gerichtliche Untersuchungen, um sicherzustellen, dass die Männer vernünftige und adäquate Rüstungen besaßen. Später mussten Männer ab einem gewissen Einkommen sogar verpflichtend ein Pferd besitzen und versorgen und im Kriegsfall die wichtige Rolle eines Reiters einnehmen. Die zunehmende Bedeutung des Bogners zeigte sich auch in der Gesetzgebung. 1252 wurde das erste englische Bogenschützengesetz ausgerufen, welches besagt, dass jeder fähige Mann im Alter zwischen 15 und 60 Jahren einen Bogen und Pfeile in seinem Besitz haben musste. Kapitel 2: Der Mann an der Senne. Im Gegensatz zu seinem Bild bei anderen Gesellschaften, wie bei den Spartanern, die Fernwaffen im Allgemeinen als feige und unmännlich erachteten, genoss der Bogen in England eine akzeptierte Stellung. Er war die Waffe von Männern. Nicht von edlen Männern vielleicht, aber zumindest von Männern. Auch von Helden wie Robin Hood. Es galt nicht zwingend als unehrenhaft oder ausweichend, sich dem Feind nicht im Nahkampf zu stellen. Es galt schlichtweg als schlau und effizient. Und genau das war es auch. Der Bogenschütze stand, also in seiner sozialen Stellung, im Mittelfeld der Soldaten. Klar und deutlich unter dem edelmütigen Ritter, aber doch noch über dem einfachen Lanzenträger. Denn eine Lanze war als Waffe auch weitaus simpler und repetitiver zu bedienen als ein Bogen. Im historischen Diskurs wird eins immer wieder betont. Das grundlegende Problem bei Bogenschützen ist, dass sie sehr viel Training und Erfahrung haben müssen. Man kann sie also nicht schnell ausbilden, sondern nur dort rekrutieren, wo das Bogenschießen fest in der Kultur verankert ist. Gerade sesshafte Völker mussten deshalb Bogenschützen meistens bei ihren nomadischen Nachbarn anwerben. Berühmt sind hier die nubischen Bogenschützen in den Heeren der Pharaonen. Die Griechen beschäftigten Skythen und Bogenschützen aus Rhodos, wo sich diese Kunst anscheinend aus älteren Zeiten gehalten hatte. Denn auch noch die Römer griffen gern auf diese Spezialisten zurück, neben denen aus ihren Provinzen im vorderen Orient. Auch bei den Germanen scheint der Bogen in der Schlacht kaum Verwendung gefunden zu haben. Lediglich von den Goten wird berichtet, dass sie in größerer Anzahl über Bogenschützen verfügten. Aber auch bei ihnen war der Bogen eine zweitklassige Waffe des Fußvolks. Natürlich gehörte der große Ruhm des Kampfes in der öffentlichen Wahrnehmung den adligen Rittern zu Pferde. Daran bestand keinerlei Zweifel. Die Bogenschützen stammten aus mittelmäßigen Verhältnissen. Sie waren nicht arm, aber eben auch keinesfalls wohlhabend. Der Historiker Siegfried Stampf schreibt hierzu: Der Bogenschütze entstammt nicht dem Adel und der Bogen war somit die Waffe des kleinen Mannes. Adlige verwendeten ihn zwar zum Jagen und vielleicht auch noch als Sportgerät, mit dem man in der Freizeit auf Scheiben schießt, aber die Fähigkeiten des Ritters lagen in Schwert, Lanze und der Reitkunst. Der Ruhm des Rittertums gehörte dem Ritter und nicht dem Fußsoldaten, so auch in den Chroniken und anderen mittelalterlichen Texten. Dies hat zum einen damit zu tun, dass der Langbogen die Waffe der niederen Stände und der Wilderer war und als Bedrohung für die Gesellschaft angesehen wurde. Ein Mann aus niederem Stand war es ohnehin verboten, sich im Umgang mit Schwert und Lanze zu üben. Das hat gleich mehrere Gründe. Einerseits würden sie ein solches Training, zeitintensiv, wie es zweifellos gewesen wäre, vor ihrer Arbeit als Bauer oder Handwerker abhalten und damit die Produktivität natürlich stören. Andererseits sahen die höheren Schichten darin eine Verletzung ihrer Ehre. Es war ein Privileg, solche Waffen zu führen. Dazu kommt, dass der ritterliche Adel eine exklusive, in sich geschlossene Clique war. In dieser wurden Neuankömmlinge nur widerwillig begrüßt und großer Stolz lag darin, das Monopol auf die sichere Verteidigung ihrer Ländereien zu besitzen. Nicht zuletzt wäre mit einer militärischen Ausbildung der niederen Schichten auch eine soziale Krise ausgebrochen. Einerseits hätte ein Bauer, der gut kämpfen konnte und bewaffnet war, wohl viel eher einen Aufstand gegen einen ungerechten Landesherrn geprobt als ein Farmjunge mit einer Heugabel. Noch dazu hätte das die Daseinsberechtigung des Ritters als Ganzes wohl in Frage gestellt. Wenn sich ein jedermann voll und ganz zu wehren wusste, wozu brauchte man dann den Adel? Bögen waren unter anderem auch deshalb verbreitet, weil sie im Gegensatz zu Waffen wie Schwertern erschwinglich waren und man sie auch im Frieden eben für die Jagd nutzen konnte. Im Laufe des 14. Jahrhunderts stieg der soziale Status des Bogenschützen dann zusehends. Das ging auch mit der fortschreitenden Professionalisierung des Krieges einher. Möglicherweise existierten sogar berittene Bogenschützen. Darüber sind sich die Historiker allerdings uneins. Das wäre für die sesshaften Nicht-Reitervölker Europas eine sensationelle Ausnahme gewesen. Kapitel 3: Die Wunderwaffe. Der Langbogen. Die legendäre Waffe Englands im Spätmittelalter. Es ist wohl noch untertrieben zu sagen, dass das Schicksal des Landes auf den stramm gespannten Sehnen dieser Waffe beruhte. Und doch streiten Forscher bis heute, was genau ein Langbogen eigentlich war. Dabei geht es um Definitionsfragen im Rahmen technischer Details, Längen, Durchmesser, Biegung und solcherlei. Diese Haarspalterei wollen wir euch aber ersparen. Für uns ist nur wichtig, das Teil war gewaltig stark. Experten haben eine ganze Liste an Voraussetzungen aufgestellt, die einen solchen Langbogen so gefährlich machten. Darunter fielen folgende Faktoren. Der Bogen musste im gespannten Zustand mindestens genauso groß wie der Schütze selbst sein, wobei die Bögen im 15. Jahrhundert noch viel länger wurden. Es musste sich um gerade Bögen ohne Reflex handeln und diese mussten aus einem einzelnen Stück Holz, meist aus Eibe, gefertigt worden sein. Hierbei wurde das elastische Frühholz für den Bogenrücken, also die Außenseite, und das starke Kernholz für den Bauch, also die Innenseite, verwendet. Sie mussten außerdem ein D-Profil aufweisen und der Bogen wurde bis zum Ohr gezogen, was die Verwendung von äußerst langen Pfeilen ermöglichte. Bei kürzeren und leistungsschwächeren Bögen wurden die Pfeile in der Regel mit zwei Fingern bis zur Brust oder bis zur Wange gezogen. Die englischen Langbögen aber wurden mit drei Fingern bis zum Ohr herausgezogen. Klingt vielleicht albern, aber diese paar Zentimeter mehr an Zug gaben dem Pfeil eine Wucht, die ihresgleichen suchte. Und eben dieser Vorteil, dieses Mehr an Energie, entschied über Leben und Tod, über Durchdringen oder Abprallen an der feindlichen Rüstung, über schweres Verwunden oder sicheres Umbringen des Feindes. Ob und wie ein Pfeil eine Rüstung durchriss, hing natürlich von einer Vielzahl an Faktoren ab, aber dazu später noch mehr. Es ist heute überraschend schwierig nachzuzeichnen, wie viel Zugkraft diese Bögen wohl aufwiesen. Die Zugkraft wird traditionell in Pfund angegeben. Das ist im Bogensport bis heute so. Für die Rekonstruktion ist auch ein Zufallsfund der Archäologie ein wahrer Goldschatz für das Mittelalter und die Mittelalterforschung. Am 19. Juli 1545 sank das Tudor-Kriegsschiff Mary Rose, das unter der Flagge von Heinrich VIII. Von England gegen eine große französische Armada segelte. Sie wurde 1510 in Portsmouth gebaut und wies eine Länge von 45 Metern auf. Es kann nicht eindeutig nachvollzogen werden, warum sie sank. Fest steht, dass die Kanonenluken geöffnet waren und das Schiff Schlagseite hatte. Vermutlich kam es während eines Wendemanövers und dem Zusammenspiel mehrerer ungünstiger Faktoren zum Untergang der Mary Rose. Manche Theorien gehen von Ungehorsam der Besatzung oder einem fatalen Treffer durch französische Artillerie aus. Die Besatzung inklusive der Soldaten und Seeleute betrug ca. 700 Mann, von denen nur eine Handvoll überlebte. Eine tragische Geschichte, aber dieses Wrack liefert bis heute eine unbezahlbare Quelle, was die Erforschung des spätmittelalterlichen Langbogenschützen angeht. Denn von diesen Langbögen fand man hier satte 137 Stück. Mehr als genug, um bahnbrechende Rückschlüsse auf die Bauart, Verwendung und weiteres zu ziehen. Diese Waffen waren riesig, zwischen 1,87 Meter und 211 Zentimetern lang. Das musste auf dem Schlachtfeld einen ulkigen Anblick abgegeben haben, wenn man bedenkt, dass die Durchschnittsgröße eines damaligen Mannes bei etwa 1,65 Meter gelegen haben muss, teilweise eher noch darunter. Das lag, wie ihr wisst, hauptsächlich an der, nett ausgedrückt, suboptimalen Ernährungslage der Zeit. Die geborgenen Bögen dürften eine Zugkraft von unglaublichen 100 bis 185 Pfund mit ins Feld gebracht haben. Einige Exemplare wurden möglichst originalgetreu nachgebaut und beliefen sich bei Messungen auf ein Zuggewicht von über 150 bis 180 Pfund.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Was war es nur, das dem Bogen diese geradezu absurde Kraft verlieh? Das Material. Kapitel 4 Strammes Holz. Wie vorhin bereits erwähnt, wurden die Bögen aus englischer Eibe hergestellt. Dieser Baum diente den Menschen schon seit Urzeiten als Material für allerlei Gegenstände. Das konnten Sprachwissenschaftler beweisen. Die Eibe ist schon seit langer Zeit bekannt. Tex ist das indogermanische Wurzelwort und bedeutet künstlich verfertigen. Taxus, das römische Wort für Eibe, stammt ebenso von dieser Wurzel wie das griechische Toxon, was gleichzeitig Bogen bedeutet. Das Ganze ging sogar so weit, dass mythologische Kreaturen wie Jagdgötter ihre Bögen aus Eibenholz fertigten. Irgendwann um 5000 vor Christus revolutionierte die Verwendung von Eibenholz als Baustoff die Bogenschießkunst in Europa. Ihr seht, dieser Baum hatte eine lange Geschichte im Fernkampf. Schätzungsweise erhöhten die exzellenten Eigenschaften des Eibenholzes den Wirkungsgrad der Waffe um gute 10-20%. In der Fachwelt heißt es, die Eibe besitzt aufgrund ihren physikalisch-mechanischen Eigenschaften einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen bogentauglichen Holzarten. Das unter der Rinde liegende beinahe cremig-weiße Splintholz ist, verglichen mit dem stamminneren, gewachsenen, harten, dunklen Kernholz, um ein Mehrfaches elastischer. In der Eibe werden, wie in keinem anderen Holz, Eigenschaften vereinigt, die für einen Bogen erforderlich sind. Zugfeste Fasern auf dem Bogenrücken und druckfestes Holz für den Bogenbauch. Und das, obwohl die Eibe alles andere als menschenfreundlich ist. Abgesehen von ihren Früchten ist einfach jedes Teil der Pflanze giftig für uns. Dennoch galt die Eibe als eine wertvolle Handelsware. England nahm ihretwegen weitreichende Handelsbeziehungen auf. Sogar aus den Karpaten und Weißrussland wurde sie auf die Insel eingeführt. Die Rolle der Eibe als Rohstoff für den Krieg wurde so immens groß, dass sie sogar Erwähnung in kurfürstlichen Privilegien fand. Nur der, dem es explizit gestattet war, durfte sie abholzen und verwenden, denn sie war Grundmaterial für Bögen und den Kampf. Darüber hinaus flochten sich weitreichende Beziehungen zwischen England und Österreich durch den Handel mit der Eibe. Sogar begehrte Monopole wurden vergeben. Ein Handelsmann ist überliefert, der horrende Summen dafür hergab, dass er in einem bestimmten Gebiet um den Attersee 200 Stämme pro Jahr fällen und verarbeiten durfte. Die konnte er dann nach Preußen bringen und von da aus nach Antwerpen oder nach England verschiffen, wo er dieses begehrte Handelsgut sündhaft teuer verkaufen konnte. Auch andere mitteleuropäische Länder wie die Schweiz beteiligten sich an diesem regen Geschäft. Dieses Land allein lieferte in einem Jahr an die 36.000 Bögen an andere Länder, vor allem eben an England und die Niederlande. Interessanterweise bevorzugte England hierbei deutlich ausländisches Holz. Aus allen Winkeln Europas wurde es im Laufe der Zeit importiert. Spanien, Italien, dem Baltikum, Irland, einfach von überall. Das Ganze ging so weit, dass jedes einzelne Handelsschiff, das in England anlegen wollte, mindestens eine gewisse Anzahl an Bogenstäben mitbringen musste. Sollte die bevorzugte Eibe nicht verfügbar sein, taten es zur Not auch andere Bäume, wie die Ulme. Kapitel 5 Spitzer Pfeil. Der englische Pfeil des Mittelalters war ca. 32 Inch lang, mit dreieckig geschnittenen Federn versehen, die auf dem Schaft geklebt und mit einem Leinenfaden umwickelt wurden. Um dem Schub der Sehne entgegenzuwirken, wurden am Ende schmale Hornstreifen in das Holz eingearbeitet, die das Aufreißen des Schafts verhindern sollten. Das Holz, aus dem die Pfeile gefertigt wurden, war nicht genormt. Roger Ascham, der im 16. Jahrhundert seine Anleitung zum Bogenschießen Toxophilus verfasste, nannte gleich 15 Hölzer, die für die Verwendung von Schäften in Frage kommen. Ein Pfeil konnte mit verschiedenen Spitzen ausgestattet werden. Der schmale, scharfe Bodkin war teilweise effektiv gegen gepanzerte Ritter. Der Nachschub an den benötigten Mengen an Materialien wie Feder, Schäften und Spitzen stellte eine Herausforderung für die englische Heereslogistik dar. So verraten es uns die Fachleute. Obwohl jeder Bogenschütze dazu verpflichtet war, einen funktionstüchtigen Bogen und einen prall gefüllten Köcher mit mindestens 24 Pfeilen mitzubringen, wurden vor großen Schlachten noch einmal gesonderte Sammelbefehle ausgegeben, um möglichst viele Pfeile auf Vorrat zu haben. Denn nichts war unangenehmer, als mitten im Kampf ohne Munition dazustehen. Einerseits hätte man so die Chance vergeben, einen Feind in Reichweite mit Pfeilen zu spicken und damit verheerenden Schaden anzurichten. Andererseits waren die leicht gepanzerten und ansonsten leicht bewaffneten Bogenschützen damit ein gefundenes Fressen für den Feind. Die meisten von ihnen waren für den Nahkampf nur mit einer Seitenwaffe in Form eines Dolches oder im besten Fall eines Kurzschwerts bewaffnet und waren auch keinesfalls annähernd so gut im Nahkampf trainiert wie im Bogenschießen. Das wussten erfahrene und kompetente Heerführer auch und waren deshalb stets bemüht, die eigenen Fernkampftruppen möglichst in sicherer Position zu halten, sodass diese nicht einfach von feindlicher Reiterei niedergemetzelt werden konnten. Dabei ging es nicht primär um die Soldaten als Mensch, es ging um sie als Fachkräfte. Denn einen toten Bogenschützen, einen Meister seiner Kunst, konnte man im Gegensatz zu den späteren Musketenschützen nicht einfach und günstig ersetzen. Um die Pfeile vor Nässe und anderen Witterungsbedingungen zu schützen, nutzte man gern eigene Kisten für Transport und Aufbewahrung. Das war auch logisch, denn ihr könnt euch vorstellen, wie gut und wie weit ein vollgesogener Pfeil mit klatschnassen Federn flog und wie viel Schaden eine rostige Spitze wohl noch anrichten würde. Interessant ist, dass im gefundenen Wrack der Mary Rose auch Lederhandschuhe für die linke Hand gefunden wurden. Ihr Zweck ist bis heute nicht ganz geklärt. Manche Forscher vermuten, sie dienten dem Schutz der Hand, falls man Brandpfeile abschoss. Brandpfeile sind im Allgemeinen in der Antike und im Mittelalter so ein Thema. Niemand weiß genau, ob sie wirklich in erwähnenswertem Maße eingesetzt wurden, da man sie einerseits ja nach Lichtverhältnissen viel leichter sehen konnte und sie nicht unbedingt mehr Schaden am Menschen anrichteten als ein normaler Pfeil. Die Pfeilspitzen wiesen eine hohe Varietät auf. Ihr kennt das von anderen Völkern. Breite, flache Spitzen wurden gegen ungepanzerte Feinde oder auf der Jagd eingesetzt, um breite, klaffende Wunden zu schlagen. Dagegen wurden vierkantige Bodkinspitzen gegen gepanzerte Ziele eingesetzt. Diese konzentrierten viel Energie auf einen kleinen Punkt und sollten so Rüstungen durchschlagen können. Am effektivsten im Zeitalter des Ringpanzers schienen die sogenannten Nadelbodkinspitzen zu sein. Eine findige Sonderform des Pfeils. Wie der Name vermuten lässt, handelt es hierbei um einen Pfeil mit äußerst schlanker, fast schon nadelartiger Spitze. Einmal abgefeuert und durch die Luft geschossen, schlängelte er sich im Idealfall geradewegs durch die Ringglieder des feindlichen Panzers und bohrte sich tief ins Fleisch. Die Spitze des Pfeils verdickte sich zum hinteren Ende hin, was teilweise dazu führen konnte, dass der Pfeil die einzelnen Glieder des Panzers einfach sprengte. Alles eine Frage des Glücks und des Aufprallwinkels und der Qualität von Pfeil und Rüstung natürlich. Ein Historiker meinte, mit der Entwicklung des Plattenpanzers wurden die Platten so angebracht, dass die Pfeile beim Auftreffen seitlich abgelenkt wurden. Damit sank die Chance auf eine gute Penetration durch eine lange Pfeilspitze. Gleichzeitig stieg aber die Gefahr, dass eine lange Pfeilspitze durch die Ablenkung verbogen wurde oder abbrach. Zur Befiederung mussten übrigens Graugänse und Schwäne herhalten. Vor allem Gänse gab es in England zur Genüge. Und damit eignete sich die Graugans zu ihrem Unglück ideal als Federlieferant. Kapitel 6. Dünnes Blech. Historiker sagen, Augenzeugenberichte und Chroniken bezeugen, dass der Langbogen eine überaus effektive Waffe auf dem Schlachtfeld des Mittelalters war. Einige berichten darüber, dass Pfeile die Rüstungen durchschlagen konnten. Andere hingegen verneinten dies. Diese Tradition hat sich bis heute durchgesetzt. Moderner Beschusstest ist oft nicht aussagekräftig, da entweder zu schwache Bögen, zu leichte Pfeile oder zu weiche Rüstungen oder Pfeilspitzen verwendet wurden. Neben diesen Komponenten spielt auch der Auftreffwinkel des Pfeils und die Qualität des Panzers eine gewichtige Rolle. Mittelalterliche Rüstungen variieren stark in Qualität und Stärke. Und dem kann man uneingeschränkt zustimmen. Die Qualität einer Rüstung schwankte bedingt durch viele Faktoren. Wie viel Schlacke war darin enthalten? Wie hoch war der Kohlenstoffanteil? Wie behende war der Schmied? Wie gut war die Schmiede? Wie war der Rohstoff beschaffen? Und so weiter. Als Faustregel kann man sich merken, dass ein extrem guter Panzer doppelt, wenn nicht dreifach so gut schützte, wie einer von minderer Qualität. Darüber hinaus trug auch der Aufprallwinkel dazu bei, ob ein Pfeil die Rüstung durchbohrte oder einfach abprallte. Deshalb waren Rüstungen leicht konvex geformt, also nach außen gewölbt, um den Pfeil zur Seite hin abzuleiten. Doch nicht jeder Pfeil musste gleich jemanden niederstrecken. Er konnte auch anderweitig gut Schaden anrichten. Er konnte die Moral des Feindes schädigen, wenn schiere Pfeilhagel auf die heranmarschierenden oder heranreitenden Horden niederprasselten. Er konnte Männer desorientieren und Pferde in Panik versetzen oder die oft leicht gepanzerten Pferde verwunden und zum Straucheln bringen. Der Sturz vom Pferd würde einen Mann nicht gleich töten, aber oft genug schon außer Gefecht setzen. Moderne Forscher haben das manchmal nachgemessen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ein in etwa durchschnittlicher englischer Langbogenschütze einen Feind mit einer mittelmäßigen Eisenrüstung auf einer Distanz von 240 Yards, also knappen 220 Metern, umbringen oder zumindest schwer verwunden konnte. Die maximale Reichweite dürfte bei ca. 300 Metern gelegen haben. Auf dieser Distanz hatte der Pfeil selbstverständlich geringe Durchschlagskraft, denn die Luft hatte ihn bis dahin ordentlich ausgebremst. Die Fachwelt meint zur Wirkung des Pfeils, die Verwundeten, die reich oder mächtig genug waren, konnten die Wunde von professionellen Chirurgen behandeln lassen. Pfeilwunden konnten oft tödlich sein, besonders wenn die Weichteile oder platte Knochen wie die Rippenknochen oder die Schädelplatte getroffen wurden. Das Penetrationsvermögen reicht aus, um in die großen Körperhöhlen, zum Beispiel Schädelhöhle, Bauch- oder Brusthöhle, einzudringen und das Herz, die großen Blutgefäße oder das Gehirn zu verletzen. Pfeilwunden konnten auch zu ernsthaften Verformungen führen. Idealerweise, für den Schützen, landete der Pfeil auf den Gliedmaßen oder einem Gelenk. Dort hatte er am wenigsten Rüstung zu penetrieren. An Stellen wie Ellbogen, Hals, Achseln oder Kniekehle mussten die Rüstungen flexibler sein, damit sich der Gepanzerte noch bewegen konnte. Das bot ein willkommenes Ziel für den Angreifer. Tests haben allerdings ergeben, dass sein Pfeil, auch wenn er aus nächster Nähe abgeschossen wurde, was in der offenen Schlacht nicht allzu oft vorkam, dennoch eine gut gearbeitete 2 mm dicke Panzerrüstung kaum durchdringen konnte. Er konnte dann nur etwa 11 mm ins dahinter verborgene Fleisch eindringen und verwundete damit den Träger, war aber keineswegs tödlich. Wie dick war eigentlich eine Plattenrüstung? Grob gesagt alles zwischen 1,5 und 3,5 mm. Wie dick man sie wollte, hing von der Präferenz des Auftraggebers ab. Wollte man den bestmöglichen Schutz, die größtmögliche Beweglichkeit oder einen Kompromiss aus den beiden? Im Laufe der Zeit verbesserte sich natürlich die Schmiedetechnik. Die Rüstungen wurden immer härter, immer widerstandsfähiger und irgendwann würde auch der beste Pfeil nicht mehr durch den Panzer kommen. Zu diesen Zeiten kamen auch klassische Schwerter des mittelalterlichen Ritters außer Gebrauch. Gegen schwer gepanzerte Feinde wurden zunehmend stumpfe Waffen wie Streitkolben und Hämmer eingesetzt. Hinzu kamen neuartige Waffen, wie der Panzerstecher mit seiner fast schon dreieckigen Klinge, der ausschließlich zum Durchbohren einer Rüstung konzipiert war. Hier tauchen wir aber schon in eine Zeit ein, in der die nebligen Schwaden des Schießpulvers die Schlachtfelder Europas erobern und der Bogenschütze chancenlos vom Büchsenschützen aus dem Geschäft gedrängt wurde. Denn auch der stärkste Bogen lag mit seiner Durchschlagskraft nicht einmal ansatzweise in der Nähe dessen, wozu eine aus einem Gewehr abgefeuerte Bleikugel imstande war. Aber diese Geschichte ist für einen anderen Tag. Zu den englischen Langbogenschützen bleibt abschließend zu rekapitulieren, dass sie Meister ihrer Kunst waren. Sie waren lange und aufwendig trainierte Profis mit einer Art von Waffe, die langsam aber sicher vom Malmstrom der Zeit verschluckt werden würde. Denn Bögen waren stilvoll, sie waren leise und zuverlässig, doch sie waren primitiv. Sie waren gewöhnungsbedürftig und sie verlangten einem Mann immenses Können ab, bis er ihn vernünftig bedienen, spannen und mit ihm schießen konnte. Ein Laie würde sich mit einem Bogen nur selbst verletzen, geschweige denn auf lange Distanz damit Wirkung erzielen. Bei Wind oder schlechtem Wetter vielleicht nicht mal ein Scheunentor treffen. All das würde sich ändern, wenn die idiotensichere Feuerwaffe auf den Plan trat. Und was lernen wir daraus? Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.